Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsfilm-Podcast, die Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt auch euer Lieblingspodcaster
Patrick. Servus.
Wie letzte Woche erwähnt, wollten wir eigentlich eine Oscar-Folge machen, da ja jetzt vergangenen Sonntag die große Oscar-Verleihung war. Und so wie ich es auch angekündigt habe, beziehungsweise schon den Teufel an die Wand gemalt habe, indem ich gesagt habe, ich möchte mir nicht irgend so einen Schrottfilm anschauen müssen, der mir überhaupt nicht zusagt, den ich überhaupt nicht sehen möchte. Und so ist es leider auch eingetroffen, denn mit, mein gut, Gratulation für ganze 6 Oscars, aber als bester Film ist aus dem Rennen gegangen One Battle After Another. Und da muss ich ganz ehrlich eingestehen, Leute, der stand bei mir auch überhaupt nicht irgendwo auf meiner Interessenliste. Bei dir glaube ich genauso wenig, gell, Patrick? Nee. Auf jeden Fall wollten wir keinen politischen Film machen. Ich möchte mir auch gar nicht ansehen. Ich meine, die Grundstory, um die es schon geht, dass Leonardo DiCaprio, zum einen interessiert er mich nicht, weil Leonardo DiCaprio steht auf den Epstein-Listen, angeblich. Ich habe es ja so auch nicht gelesen. Aber da hat sich's für mich schon erledigt mit ihm. Und die Grundgeschichte von diesem Film ist ja, er spielt einen linksradikalen Extremisten. Sean Penn spielt einen rassistischen Sheriff, der hinter ihm her ist. Und das sind schon wieder solche Schlagworte, wo es bei mir einfach vorbei ist. Also ich kann weder links- noch rechtsradikale Aktivisten, in dem Moment, wo ich dieses Wort Aktivist schon gelesen und gehört habe, da war die Sache schon bei mir unten durch. Oder wie schaut es bei dir aus, Patrick?
Ja, definitiv.
Weil, ich meine, wir haben da draußen ja mit den Klimaaktivisten, mit den Politaktivisten und so weiter, haben wir ja genügend von diesen Leuten schon, sag ich mal, vor sich am Arsch kleben. Und dann brauche ich die nicht noch an meinem Feierabend, wenn ich mich aufs Sofa pflanze und mir dann einen Film anschaue, dass ich mir dann da die ganze Zeit das irgendwie reintrigger. Über den, ja, sag ich mal, zweiterfolgreichsten Film des Abends, Blood and Sinners, haben wir ja schon unseren Podcast gemacht. Der hat nämlich ganze 4 Oscars, waren es, glaube ich,
abgeräumt.
Eingeheimst. Unter anderem für Michael B. Jordan als besten Hauptdarsteller. Patrick, was sagst du dazu? Hat der den Oscar verdient, ja oder nein? Aus deiner persönlichen Sicht raus.
Nein. Aufgrund dessen, er hat gut geschauspielt, aber nicht so überzeugend, wie es sein müsste dafür.
Ja, also das, da können wir uns die Hände reichen. Das sehe ich nämlich ganz genauso.
Haben wir schon offline drüber geredet. Das ist.
Ja, ich meine, er hat eine gute Leistung abgeliefert.
Definitiv.
Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber aus meiner persönlichen Sicht eben auch raus, war sie alles andere als Oscar-würdig.
Ja.
Ja, ich habe jetzt mal, um von den Oscars wegzugehen, mir einen Film im Kino angeschaut, nämlich Der Astronaut.
Schwärmst du heute noch davon?
Ja, weil er ist einfach super. Also glaub mir, dieses Jahr wird es nichts qualitativ annähernd Gutes geben. Weil ich finde, Der Astronaut-Projekt Hail Mary ist so ein positiver Film, so gut, in der es auch so spannend und mitreißend erzählt.
Okay.
Und sie schaffen es, ich meine, gut, ich erzähle jetzt da also auch nichts, ich spoilere jetzt da nichts, sondern man sieht es auch im Trailer, dass dieser Außerirdische, auf den er da trifft, der ist ja wie ein Stein. Mhm. Und dass man es wirklich geschafft hat, dem Leben einzuhauchen, Emotionen, vor allem, dass die bei dir auch ankommen, sensationell. Also auch die ganze Geschichte ist gut durchdacht.
Okay.
Und da finde ich, Leute, wenn ihr das mal euch antut, geht ins Kino, schaut euch Der Astronaut an und schreibt es uns in die Kommentare, ob der für euch genauso cool war. Glaubt mir, der wird auf jeden Fall in einem extra Podcast von uns auch nochmal behandelt. Deswegen,
wo ich empfehlen kann, ist Good Luck, Have Fun, Don't Die.
Okay, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber der Trailer sieht ja schon ziemlich freaky aus.
Und du siehst wirklich nur einen Bruchteil, was im Trailer für den Film vorher gesehen ist. Der ist wirklich super und spiegelt halt wirklich die Gesellschaft 1:1 im Moment rüber. Wo okay. Du dann nur denkst so, scheiße, hoffentlich laufen wir nicht wirklich so gegen diese Wand.
Also ist er im Endeffekt so eine kleine auch Gesellschaftskritik.
Natürlich, aber super humorvoll, schwarzer Humor.
Okay.
Also genau das, was ich mag. Verpackt.
Okay, ja, dann bin ich ja schon mal gespannt. Ich meine, es könnte ja auch durchaus sein, dass, ich meine, so rein von dieser abgedrehten Geschichte und was du dann auch alles siehst, würde ich ja schon fast behaupten, das wäre der nächste Oscar-Anwärter. Weil wenn man sich mal die ganzen letzten Oscar-Filme anschaut, die sind ja alles andere als Mainstream.
Gott sei Dank.
Ich meine, sie sind schon sehr, sehr freaky. Also gerade wenn ich so an...
Sim City.
Ja, aber ich kann mir den
Weapon.
Namen nicht merken. Der letzte oder vorletzte Oscar-Gewinner mit der Jamie Lee Curtis. Everything All at Once.
Once a Time? Nein.
Ja.
Ich weiß, was du meinst.
Aber der war ja auch so hart abgedreht.
Aber gut.
ist was völlig anderes. Aber er ist halt wirklich krass freaky.
Aber so müssen halt Filme sein, die dich dann auch überraschen.
Ja, und da hat mich wirklich der Astronaut übelst abgeholt, weil ich war wirklich unvoreingenommen bei diesem Film. Ich habe vorher weder groß die Trailer gesehen, mich noch eingelesen, worum es geht und sonst irgendwas. Und deswegen war ich, glaube ich, auch so geflasht.
Okay.
Und wie schon gesagt, wir gehen jetzt mal weg von der ganzen Oscar-Thematik. Wir gehen aber auf einen schon alten Oscar-Gewinner von damals ein.
Auch mal einen Oscar-Film?
Genau, um euch nichtsdestotrotz einen Oscar-Film noch zu präsentieren. Der hat allerdings auch schon einen unglaublich langen Bart, weil er schon so unglaublich alt ist. Er ist von 1997. Ich habe mir den Film gestern nochmal angeschaut und die Konstellation, wie sie auch damals aufgetreten sind, gibt es heutzutage leider schon viele gar nicht mehr, weil Hauptdarsteller, der ist schon längst in den Ruhestand gegangen. Die Hauptdarstellerin ist leider Gottes auch schon größtenteils aus dem öffentlichen Leben bzw. von der Bildfläche verschwunden.
Ja.
Mit den beiden Nebendarstellern konnte man jetzt leider Gottes auch nicht mehr so viele Blumentöpfe gewinnen, weswegen sie ja irgendwo auch verschwunden sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sprechen heute über den damaligen Oscar-Gewinner Besser geht's nicht. Mit seinem Hauptdarsteller, über den ich gerade gesprochen habe, Jack Nicholson. Die Hauptdarstellerin war Helen Hunt. Die beiden Nebendarsteller waren Cuba Gooding Jr. und Greg Kinnear. Fangen wir einfach mal mit unserem Hauptdarsteller Jack Nicholson an. Jack Nicholson ist ja für sein markantes Gesicht, sein freches Grinsen, die
Augenbrauen. Ich würde eher sagen, für seine Augenbrauen.
Ja, also für dieses Grinsen schon auch. Ja,
natürlich, aber wenn ich an Jack Nicholson denke, natürlich auch an sein normales Gesicht, aber an seine Augenbrauen in dem Sinne.
Ja, definitiv. Also er ist ja auch schon das eine oder andere Mal gespört, aber zum optischen Opfer von Jim Carrey geworden, der ihn dann
parodiert hat. Genau. Kann man auf YouTube finden, aber auch super parodiert.
Sensationell. Also da war ja Jim Carrey eigentlich eine Koryphäe, der hat ja so viele Leute auch perfekt imitiert und ich finde so, dieser eine Sketch war so richtig geil, indem er dann die Verwandlung zu Clint Eastwood durchgemacht hat und es war so geil, wie er dann so in die Ferne blickt, die Augen komplett so zusammenkneift und aber jeden Muskel im Gesicht anspannt und bewegt, als würde sich sein Gesicht zu dem von Clint Eastwood verzerren.
Super.
Richtig, richtig gut. Ja, woher kennen wir Jack Nicholson?
Haben uns letztens erst das Steelbook davon gekauft, wo er seinen ersten Oscar damit gewonnen hatte. Einer flog übers Kuckucksnest. Ein unvergesslicher Film mit ihm.
Zum einen dieser. Ein weiterer Meilenstein in der Kinogeschichte war dann schon Shining.
Super. Was ich auch unvergessen finde, die Hexen von Eastwick.
Der war auch sensationell. Dann einer seiner besten Ganoven-Auftritte war dann in Batman, als er den Joker gespielt hat. Wir hatten eine Frage der Ehre, wo er auch den Colonel war es, glaube ich, gespielt hat, der den Code Red befohlen hat, gegen den dann auch Tom Cruise ermittelt. Wir hatten
dann, wo er eigentlich nicht reingepasst, also was nicht reingepasst, aber wo ich am Anfang echt skeptisch war, 1996, Mars Attack, aber hat diese Doppelrolle perfekt wie die Faust aufs Auge gemacht.
Unglaublich gut. Er war in weiteren Rollen zu sehen, About Schmidt, Die Wutprobe mit Adam Sandler. Er war neben Diane Keaton und Keanu Reeves in Was das Herz begehrt zu sehen.
Davor Departed.
Er hat da.
Unter Feinden.
Nein, es war danach. Er war 2006. Dafür hat er, glaube ich, auch nochmal. War es jetzt eine Oscar-Nominierung oder einen Oscar auch bekommen?
Sogar einen Oscar dafür nochmal bekommen.
Und, das ist ja schon sensationell.
Im hohen Alter.
Nicht nur das, ich glaube, vielleicht gerade auch, weil er im hohen Alter war, aber er hat die Rolle so markant gespielt und so auf den Punkt gebracht.
Perfekt.
Ich meine, Departed war ein fantastischer Film.
Der letzte gute Scorsese-Film.
Ja, weiter geht's mit Helen Hunt. Die ist, wie schon erwähnt, leider Gottes größtenteils von der Bildfläche verschwunden. Wir kennen sie aus Filmen wie Twister.
Peggy Sue hat geheiratet.
Davor hatte sie aber noch eine Rolle im Nicolas Cage-Film Kiss of Death, das Glücksprinzip. Das war auch ein sensationell geiler Film. Leute, den könnt ihr euch auch jederzeit mal angucken.
Tom Hanks, Castaway.
Den wollte ich gerade eben ansprechen. Aber ich glaube, sie war an der Seite von Mel Gibson noch nie so, bewegend, so lustig, weil Was Frauen wollen.
Super Film.
War eine damals, für damalige Verhältnisse, revolutionäre Komödie.
Ja.
Ein Mann, der durch einen Stromschlag die Fähigkeit bekommt, zu hören, was Frauen denken.
Super.
Und dann natürlich aber zum einen, er hat ja einen Macho gespielt, der Mel Gibson. Der hat zum einen gleichzeitig einen Einblick in das Gefühlsleben einer Frau bekommen und hat natürlich aber auch schon mal so, um an sein Ziel zu kommen, die Gedanken gegen die Frau selber dann auch verwendet. Ich glaube, 10 oder 20 Jahre später gab es ja ein Remake, was Männer wollen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich raus. Das hat mich schon nicht so interessiert. Jetzt weniger darum, dass es darum ging, dass eine Frau die Hauptrolle gespielt hat, sondern das war mir schon wieder zu einfallslos. Man verdreht halt einfach wieder die Rollen und gibt das dann als revolutionäre Komödie aus. Und das war mir persönlich schon wieder zu viel. Ähnlich wie wir es in Overboard angesprochen hatten.
Ja.
Mit Cuba Gooding Jr. hatten wir sogar einen damaligen Oscar-Gewinner. Er hat seinen Oscar bekommen für Jerry Maguire an der Seite von Tom Cruise. Da war er damals, glaube ich, bester Nebendarsteller.
Ja.
Führ mich zum Schotter! Das war ja der Leitspruch im Film.
Ja.
Wir kennen ihn aus Lightning Jack an der Seite von Crocodile Dundee-Star Paul Hogan. Er war an der Seite von Dustin Hoffman
Outbreak.
In Outbreak, lautlose Killer zu sehen. Ich glaube, darüber müssen wir auch mal einen Podcast machen.
Aber mein Lieblingsfilm mit ihm ist Man of Honor.
Fantastisch. Neben Robert De Niro und ich meine, wie er diesen Navy Diver spielt, den ersten schwarzen wohlgemerkt, und das war damals zu dieser Zeit, wo er
Rassismus gang und gäbe war.
Wo er den Schwarzen überhaupt sämtliche Tore noch verschlossen blieben.
Und es ist für mich unbegreiflich, dass da kein Oscar geflossen ist, zur damaligen Zeit auch schon.
Ich habe den damals im Kino gesehen und der hat mich sofort gecatcht, der Film. Der war fantastisch und ich meine, heutzutage macht man leider Gottes kaum mehr Geschichten, die so tiefgründig sind, die auch
Herz zeigen.
Ja, vor allem die dich auch so mitreißen. Und deswegen war ich wahrscheinlich auch von Der Astronaut, wie wir ihn vorhin angesprochen haben, so geflasht, weil man zwar auch sehr, sehr viel Witz mit reinbringt in den Film, aber dieser Witz ist ja nicht so, wie wir ja oftmals bemängeln, dass man in einer tierisch ernsten Situation einfach so eine extrem dumme Joke-Scheiße mit reinbringt.
Ja, definitiv.
Sondern der Witz ergibt sich aus der Unwissenheit des Außerirdischen und der Unwissenheit von ihm, was der Außerirdische jetzt von ihm will. Und dieses Zusammenspiel macht das so perfekt.
Glaube ich.
Der zweite Nebendarsteller aus Besser geht's nicht war ein Mann namens Greg Kinnear. Und den kennen die meisten Leute wahrscheinlich aus Männerzirkus an der Seite von Ashley Judd und Hugh Jackman. War auch eine unglaublich coole Romantikkomödie. Er war in Mystery Man an der Seite von Ben Stiller zu sehen. Das ist so eine kleine Superheldenverarsche. Zum Beispiel auch Loser. Auch Verlierer haben Glück mit den beiden American Pie Darstellern Jason Biggs und Mena Suvari.
Good Vibrations, Sex vom anderen Stern.
Also auch er hat sehr, sehr viele Filme gemacht. Was aber die meisten Leute nicht wissen, Greg Kinnear war nicht von Anfang an Schauspieler, sondern er war ein Anchorman.
Yes.
So vom Gesicht her hat er diese typische Anchorman-Ausstrahlung. Also da kannst du mir erzählen, was du willst. Wenn ich mir Greg Kinnear anschaue, dann sehe ich den förmlich schon in einem Nachrichtenstudio oder irgendwo direkt vor Ort bei einer Live-Berichterstattung. Ich glaube, so dieses Image, diese Ausstrahlung hat er nie wegbekommen.
Ja.
Genau diese Ausstrahlung kommt ihm aber in den meisten seiner Filmen
zugute. Ja.
Er war auch der Hubschrauberpilot in Wir waren Helden, diesem Antikriegsfilm von, oder beziehungsweise mit Mel Gibson.
Ja.
Lass uns aber jetzt mal von den Hauptdarstellern oder überhaupt von der Schauspielerriege mal weggehen. Wer war denn eigentlich der Regisseur?
James L. Brooks.
James L. Brooks, was hat denn der für Filme gemacht?
Zeit der Zärtlichkeit. Aber besser wahrscheinlich, wo wir ihn kennen, besser geht's nicht, den heutigen Film. In den 2000er Spanglish. Oder dann noch, woher weißt du, dass es Liebe ist? Oder, was meine Frau auch sehr gerne guckt, Elle McKay.
Elle McKay sagt mir jetzt persönlich überhaupt nichts.
Aber er war dann auch als Produzent sehr tätig. Und dann sind sehr viele meine Lieblingsfilme mit runter. Wie Big mit Tom Hanks, Der Rosenkrieg, Unvergesslich.
Jo.
Jerry Maguire, wo wir gerade schon gesagt haben,
genau.
Das Spiel des Lebens, Unterwegs mit den Jungs, okay, die Simpsons, ja, hat er produziert, jo.
Wir haben dann noch einen, sehr geil, sehe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal, Hans Zimmer als Musikant, oder beziehungsweise der die Musik dafür komponiert hat, Hans Zimmer, wie auch in einem unserer letzten Podcasts erwähnt, deutsches Aushängeschild, brauchen wir jetzt aber auch nicht mehr großmächtig drauf eingehen, das wird wahrscheinlich in den nächsten Podcasts, wo er wieder Musik komponiert hat, auch mal wieder angesprochen. Deswegen schenken wir uns das jetzt heute mal. Ja, so bleibt eigentlich gar nicht mehr großmächtig drüber viel zu sagen. Bis auf die Altersfreigabe mit einer FSK 6 belegt, würde ich so
heute nicht mehr stehen lassen.
Persönlich, ja, ich wollte gerade sagen, so nicht mehr durchwinken, weil es ist ja doch eine Thematik, die dann die Grundprämisse des Films ausmacht. Es werden sehr viele homophobe Witze gemacht. Sehr viele schwarzen Witze, sogar antisemitische Witze, weil, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aus heutiger Sicht, ich glaube, da wäre Besser geht's nicht alles andere als ein Oscar-Anwärter, sondern es wäre ein Skandalfilm.
Aber das macht ihn aus und das macht ihn ja so sympathisch, dass er dann sich das nicht ganz so ernst nimmt, sondern das Ganze ja aufzeigt, was so ein Mensch durchmachen muss oder dass, wie man mit so einem Menschen auch umgehen muss.
Ja, vor allem, ich finde es halt einfach nur krass. Ich habe mir das gestern, als ich den Film angeschaut habe, das ist mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Zur damaligen Zeit, als das ganze politische Spektrum da noch nicht so aufgeheizt war oder auch diese ganze gesellschaftliche Situation noch nicht ganz so festgefahren war, da hast du eine Geschichte erzählt und da war es völlig gleich, wen du hättest beleidigen oder verärgern können, sondern es war die Geschichte im Vordergrund gestanden und jeder hat aber auch drüber weggesehen.
Ja.
Und die Sehgewohnheiten von damals, die sind ja überhaupt nicht mehr, sag mal, laufen überhaupt nicht mehr Hand in Hand mit den heutigen Sehgewohnheiten. Weil ich sage ja, wenn wir jetzt den Besser geht's nicht schon als perfektes Beispiel hernehmen, damals haben die Leute den gefeiert und heute, da werden solche Filme schon fast gecancelt, weil sie eben so sind, wie sie sind.
Leider.
Ja.
Das ist das Wort, was mir gerade, ich habe ein Wort gesucht, aber das ist leider.
Ja, und so ist es.
Weil es einfach, der Film ist einfach, er geht ans Herz, er zeigt, wie halt leider solche Menschen, oder was heißt leider, aber solche Menschen sind, was sie ihre Ticks sind, aber auch wie man mit ihnen umgehen kann.
Ja, wir haben jetzt schon das eine oder andere Mal von Ticks gesprochen, wie man auch mit solchen Leuten umgehen muss. Da würde ich jetzt am besten sagen, wir schwenken gleich mal um auf die Handlung.
Wir gehen zu Melvin.
Robert De Niro. Jack Nicholson spielt Melvin. Melvin ist ein Zwangsneurotiker, wie er im Buche steht. Er hasst seinen schwulen Nachbarn.
Er hasst jeden.
Dessen Hund und gefühlt den Rest der Welt.
Aber das ist auch der Geist dieser Eröffnungsszene am Anfang, wo er sich den Hund packt und dann in den typischen New Yorker Müllschlucker reinschmeißt und dann, wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall.
Und es ist halt einfach so, dass Jack Nicholsons Rolle ist wirklich so
aus Leib geschrieben, aus Leib
ganz
geschrieben.
Genau, vor allem er spielt das so, als hätte er wirklich diese Ticks, ja. Als wäre er wirklich ein Menschenhasser. Und das macht sich auch schon sehr, sehr früh im Film bemerkbar, eigentlich schon gleich von der ersten Sekunde an.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ich meine, du siehst bloß, ich muss auch ganz ehrlich für mich eingestehen, ich war auch selber bei dem Hund sehr hin und her gerissen. Auf der einen Seite fand ich ihn sehr, sehr knuffig und dann, wenn du dieses Gesicht siehst, dann musst du dir denken, was für eine hässliche Ratte. Und in der nächsten Einstellung macht er schon wieder ein Movement, wo du sagst, oh, wie drollig. Ich war bei dem Hund hin und her gerissen. Ne? Aber sein Nachbar, gespielt von Greg Kinnear, ist homosexuell. Klar, wenn man den Hund sieht, dann absolut, ja, Paradebeispiel dafür. Sein Lover ist es, glaube ich, wird gespielt von Cuba Gooding Jr.
Er ist nicht sein Lover, er ist in dem Sinne sein, nicht Autor, sondern Lektor, wie wir auch bei Bücher herausgeben, Melvin, aber der schwule Nachbar malt ja Bilder und der Cudia Junior ist sein Verleger in dem Sinne. Also
Kurator heißt
er. Kurator, genau, danke, das Wort habe ich gesucht.
Auf jeden Fall.
Und bester Freund.
Lässt sich natürlich Jack Nicholson da von denen auch nichts sagen, geschweige denn an die Karre fahren. Und gegenüber seinem homosexuellen Nachbarn
Frank,
riskiert er nicht nur eine dicke Lippe, sondern er macht ihn runter. Er drückt ihm seinen, sag ich mal, homophoben Hass.
Simon heißt der schwule Nachbar.
Simon. Dem drückt er seinen homophoben Hass, seine Abneigung gegen diese Lebensweise komplett
ins Gesicht
rein, ja, weil es halt einfach wirklich darum geht.
Solange sie es mir nicht stecken wollen.
Ganz genau. Und mit dem Hund, den er ja im, sag ich mal, Müllschacht entsorgt, sein Nachbar will Erklärung, was, wieso, weshalb.
Er sucht ihn ja erst einmal. Wo ist der Hund? Da kommt der Hausmeister mit dem Hund. Wo war denn mein kleines süßes Spatzi? Busselt ihn von oben bis unten ab. Er war unten im Müllschlucker und hat die Scheiße aus den Windeln gefressen.
Und genau da möchte eben Simon
Erklärung haben, wieso, weshalb, wie kann es passieren. Und Frank, sein bester Freund, er sagt, naja, es kann nur einer gewesen sein.
Ganz genau.
Und sie wollen ihn zur Rede stellen.
Vor allem der von allen verhasste
Nachbar. Melvin.
Ja, ich sag ja, Melvin ist immer der Macho, der auch immer, sag ich mal, nach außen hin gewaltbereit wirkende, was den Nachbarn Simon sehr, sehr schnell auch einschüchtert, mundtot macht. Und das lässt sich aber, wie heißt der Frank, nicht gefallen und zieht ihn sofort aus der Wohnung raus und will ihm da erstmal eine schieben.
Das ist aber auch so geil gespielt dann von Frank. Hilfe, du bist schwarz!
Genau, sie sind schwarz, reden sie oder denken sie weiß und reden sie nicht so einen Schwachsinn.
Nein, sie sind schwarz. Was glaubst du, was du kriegst, wenn du mich hier nur anfasst?
Und das ist eben genau das, was Melvin darstellt. Nach außen hin, und das bringt ihn sehr, sehr häufig auch in die Bredouille, nicht nur bei seinen Nachbarn, bei
gegenüber seinen allen Menschen.
Mitbewohnern, sondern, wie du selber gerade sagst, bei allen Menschen. Unter anderem seiner Lieblingskellnerin in seinem Lieblingsrestaurant.
Aber die ihm immer Parole bietet, muss man dazu auch sagen. Die genau. Hat ihn unter Kontrolle. Alle anderen kann er auf der Nase rumtanzen, bei ihr nicht.
Genau, sie gibt ihm, wie du gerade gesagt hast, Paroli. Sie kann ihm da wirklich die Stirn bieten.
Auch hier sieht
zumindest man verbal.
Hier sieht man auch seine Zwangsneurosen. Er kommt in sein Lieblingsstammrestaurant, er nutzt nicht dessen Besteck, er hat sein eigenes Besteck dabei.
Plastikbesteck dabei. Ja. Vor allem, er ist so dieser typische Egomane. Ich bin wichtig, ich bin jetzt hier, ich möchte jetzt bedient werden, so schnell wie möglich. Und da lässt aber auch nicht mit sich feilschen. Ne?
Nein.
Wie schon erwähnt, bei ihr drückt er einen falschen Knopf und es war, er spricht das Kind
von ihr
an. Und dieser Sohn ist schwer krank.
Ist Asthmatiker, ja.
Und er sagt auch wirklich eiskalt. Also das ist wirklich auch sowas, wo du dir als Zuschauer denkst,
der Kloß kommt dir sofort ins Hals.
Ja.
Wo du denkst so, oh, so hätte ich das nicht angesprochen.
Weil er nämlich sagt, ja.
Wie ich höre, wenn es mir nicht schaffen wird, wird es auch ihr Sohn nicht schaffen.
Genau, sie werden sterben, ich werde sterben und so wie ich höre, wird sie ihren Sohn auch bald erwischen. Und das war was, wo ich mir gestern auch gedacht habe, alter Falter, das kannst du doch so nicht bringen.
Warum?
Ja. Das ist auch, glaube ich, einer der wenigen Momente, wo sie auch die Kontenance verliert und auch die Fassung verliert.
Das ist super Schauspiel von Helen Hunt. Sie haben mich verstanden.
Ja, vor allem das Geile ist, wie Jack Nicholson darauf reagiert. Allein schon seine Mimik zeigt, scheiße, ich habe Mist gebaut.
Ja. Vorher kommt er mit allem durch, wo man sieht. Und da ist es so richtig scheiße.
Ja.
Da habe ich echt einen Mist gebaut.
Und deswegen sagen wir, Jack Nicholson ist einer der allerbesten Darsteller
mit der
überhaupt.
Großen.
Ja, der ganz, ganz großen, weil der kann nur mit seiner Mimik
zeigen.
Schon rüberbringen.
Ja.
Aber das nur mal so am Rande, denn die Handlung geht ja dementsprechend so weiter, dass sein Nachbar Simon, der, wie du vorhin schon gesagt hast, Maler ist, er hat des Öfteren auch männliche Models oder auch überhaupt Menschen bei sich im Atelier, was bei ihm zu Hause ist, die für ihn Modell stehen. Und ja, er bekommt von einem, Kumpel, bekommt er einen Stricher hingestellt, den er malen möchte. Und bei einem seiner letzten Maleraktionen bringt der natürlich ohne Wissen von Simon zwei Kumpels von sich mit, die ihm dann die Hütte ausräumen. Das Ende vom Lied ist, er wird wirklich übel verdroschen.
Krankenhausreif geschlagen.
Genau, er wird krankenhausreif geschlagen.
Wie man so schön sagt.
Und ich habe die Narben oder die Nähte gestern gesehen und bin sofort an Frankenstein erinnert worden, an Frankensteins Monster.
Ja.
Den haben die übelst mitgenommen.
Ja.
Ja, aber er liegt ja im Krankenhaus und kann sich ja nicht um seinen kleinen Wauzi kümmern.
Wo kommt er natürlich hin?
Er wird natürlich von der Figur, die von Cuba Gooding Jr. gespielt wird, an Melvin weitergereicht. Der will sie natürlich erstmal sträuben. Ja? Ja. Nein, mache ich nicht. Der natürlich dann erst einmal so richtig krass. Mich hat's noch nie so in den Fingern gejuckt, jemanden eine zu verpassen. Sie nehmen den Hund.
Sagen Sie nein. Sagen Sie nur nein.
Genau, sagen Sie nur nein und dann Shepherds. Und da siehst du auch schon, dass Jack Nicholson, wenn er nicht gemein sein kann, auch kein Durchsetzungsvermögen hat.
Ja.
Das Ende vom Lied ist, der Hund findet bei ihm Unterschlupf.
Freundet sich auch mit ihm an.
Nachdem der erste Mal so eine eises Kälte auch zu Hause ist. Weh, du pingelst mir irgendwo hin. Du siehst, der Hund fühlt sich komplett unwohl, weil der sich auch so ein bisschen klein macht, weil er immer nur am Rand sich versteckt. Und innerhalb kürzester Zeit öffnet Jack Nicholson sein Herz dem Hund gegenüber. Er geht mit ihm Gassi, spricht mit ihm. Ja, wie soll man so sagen? Uzi, Duzi, er turtelt mit dem da so rum.
Ja.
Da sieht man auch schon, dass diese Zwangsneurose von Jack Nicholson nicht nur das beinhaltet, dass er böse ist, sondern auch, ja, verschlossen.
Und er öffnet sich ja dann.
Genau, und er hat ja so viele Ticks, wie wir vorhin schon gesagt haben. Er bringt ins Restaurant sein eigenes Besteck mit. Auf der Straße kann er keine Fugen über dem Asphalt begehen. Also wenn du so diese Pflastersteine hast, dann läuft er immer nur auf den Platten, aber er läuft nicht auf den Fugen. So wie wir es als Kinder immer gemacht haben.
Spaß, oh, ja.
Das ist Lava, ne? Das darf ich nicht berühren. Das ist sein Tick. Deswegen kommt er auch in manche Gebäude nur ganz, ganz schwierig rein, wenn dann so Mosaiksteinchen im Eingangsbereich liegen. Er kann sowas nicht betreten.
Ja.
Weswegen er auf der Straße
seitlich läuft manchmal.
Nicht nur seitlich läuft, sondern auch sehr viel in Passanten hineinrennt.
Was ja dann für ihn egal ist, Hauptsache er berührt nicht die Fugen.
Ganz genau. Und deswegen sage ich ja, dass auch da dieser Ich bin nur böse und gemein, dass das vielleicht auch schon so eine Form von Zwangsneurose oder so eine Zwangsstörung ist.
Ja.
Umso schöner ist es auch zu sehen, wie er sich mit dem Hund anfreundet.
Oder plötzlich Sorge um ihn bekommt, wie er dann essen ist und dann sich Passanten, oh, ist der goldig, oh. Haben sie dann gar keine Angst, dass der geklaut wird? Nicht bevor sie es gesagt haben.
Es ist so cool. Super. Da sieht man schon, dass es ganz subtile Dialoge
sind. Banale, ja. Aber einfach alltägliche Sachen, die einfach für uns normal sind, aber für ihn normal werden müssen.
Ja, ja, aber ich habe jetzt gemeint, dass diese Dialoge sehr subtil sind, dass man nicht versucht, mit irgendwelcher Gewalt dir irgendeinen blöden Spruch draufzudrücken, dass man versucht,
nicht irgendwas
Besonderes zu machen, sondern eine normale Konversation aus dieser schon einen gewissen Wortwitz und auch einen gewissen, ja, Witz an sich schon rauszuziehen. Das waren die Filme von damals. Das waren unsere Filme in den 80ern und 90ern.
Das haben sie ausgemacht. Ja, definitiv.
Ja, aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Melvin muss bei der Rückkehr seines Nachbarn Simon den Hund natürlich wieder zurückgeben. Da war es für mich als Zuschauer unglaublich, ich will nicht sagen unglaublich bewegend, aber schon mitreißend, wie er schon gefühlt weint, weil der Hund jetzt einfach nicht mehr da ist.
Ja.
Ich glaube, das sind auch Gefühle, die Melvin an sich auch so noch nie gekannt hat.
Definitiv.
Und ich weiß nicht, jeder sollte doch irgendwo jemanden, vielleicht auch ein Tier haben, was er lieben kann. Weil sonst werden aus allen von uns solche Melvins, die nur böse zu allen anderen sind und sich der Welt gegenüber verschließen. Ja, aber er verliert ja nicht nur den Hund, sondern er verliert auch seinen Psychiater, der ihn abweist und nicht behandeln möchte.
Weil er da einfach auch nur reinplatzt. Weil
genau.
Man muss ja einen Termin machen. Hallo, wie können Sie bei einer eine Zwangsstörung feststellen, ohne dann das damit umzugehen?
Ja, vor allem, Sie können ja nicht von einem mit einer Zwangsstörung erwarten, dass der sich nicht an den Zwang hält, anzurufen vorher. Ja. Ne? Und
super.
Seine Routine in all diesem Chaos führt ihn dann in sein Stammrestaurant, wo er auch sehr ungern gesehen ist, zumindest vom Besitzer und den, wie man dann merkt, wenn er rausfliegt, auch bei seinen oder bei all den Menschen, die dran sitzen.
Aber warum fliegt er raus? Aufgrund dessen, weil seine Stammkellnerin Carol nicht da ist, weil ihr kranker, asthmatischer Sohn krank ist und deswegen ihn pflegen muss.
Man sagt ihm sogar, seine Kellnerin wird höchstwahrscheinlich gar nicht mehr kommen.
Und darauf tickt er halt aus, weil er erstens nicht von ihr bedient wird, zweitens sein Platz besetzt ist. Das ist so genial.
Ja, das war schon.
Also, wie du gerade gesagt hattest, es ist heutzutage nicht mehr politisch korrekt, aber ich finde es so genial. Ich habe Juden an meinem Tisch.
Es ist so übel. Ja. Also, ich meine, klar, die sind optisch, sind sie halt einfach.
Mach hin, Elefantenmädchen, bedien mich.
Und ich sage, also politisch unkorrekter geht es eigentlich schon gar nicht mehr.
Aber das macht diesen Film aus. Es zeigt halt, wie halt solche Menschen leider sind, ja. Und man muss halt damit umgehen können. Und das zeigt aber der Film auf super Weise.
Vor allem, man sieht auch sehr, sehr häufig seine eigene emotionale Regung.
Ja.
Dass in dem Moment, wo er das rausgehaut hat, hat er eigentlich schon im Kopf,
Scheiße, was habe ich da gemacht?
Das war absolut
was
falsch.
Was ist da rausgekommen, ja.
Ja, und
aufgrund dessen würde er dann
rausgeschmissen. Genau, er wird des Lokals verwiesen. Es sind auch Polizisten mit anwesend.
Und alle klatschen.
Weswegen ich ja gesagt habe, er hat auch alle Leute, alle Gäste im Restaurant gegen sich.
Ja.
Also er ist zum Handeln gezwungen und fährt nach Hause zu seiner Kellnerin.
Carol, die flippt natürlich aus.
Natürlich, weil es steht, dieser verhasste Mensch steht vor ihrer Tür.
Ja, vor allem mit der Aussage, wie sie können gar nicht begreifen, wie schlecht es mir geht, wenn sie mich nicht bedienen.
Deswegen sage ich ja, er ist ein Egomane. Es ist nur noch ich. Und alles andere ist völlig unwichtig, wie es anderen Leuten geht, was die für Probleme haben, sondern nur meine Probleme stehen im Vordergrund, dass die
befriedigt werden
und bedient werden oder behandelt werden. Auf jeden Fall. Man sieht, Melvin ist doch nicht so ein Riesenschwein, wie er immer tut und auch nach außen hin ausstrahlt.
Aber er ist eine Verliererin, weil er ist ein Bestseller-Autor, was wir im Laufe des Films dann
mitbekommen,
genau, danke. Und bei ihr möchte er einen Gefallen einfordern, nenne ich es mal so.
Ja, wollte ich aber genauso ausdrücken.
Weil ihr Mann ist Arzt, ein Schauspieler, den wir alle gut kennen.
Einer und deiner Lieblingsschauspieler.
Leider schon verstorben, ja, Harold Ramis.
Genau, Harold Ramis von den Ghostbusters.
Ja.
Ich meine, gut, er war da zwar schon ein bisschen aufgedunsener, aber...
Ja, mit seiner Wasserkrankheit, wo er dann auch hatte, leider, ja.
Aber das tut ja dem Ganzen nichts aber zur Sache.
Es gibt sehr viele Szenen in diesem Film, wo ich liebe, aber das ist eine der besten Szenen am Aufzug, wo diese Sekretärin aufgebracht ist, er ist da, sie freut sich ihres Lebens.
Alter, geil.
Und sie, lass es mir nur ein paar Fragen, eine Frage.
Du musst aber dazu sagen, sie ist Fan seiner Bücher.
Und wo sie dann nur sagt, wie können sie nur so gut über Frauen schreiben? Und das er eiskalt. Das ist wirklich der beste Satz. Verzeih mir meine Frau, aber wie können sie nur so gut über Frauen schreiben? Ich stell mir einen Mann vor, subtrahiere Gehirn und Zurechnungsfähigkeit.
Verstand und Zurechnungsfähigkeit, ja.
Super.
Dieser
und es ist eiskalt, er meint das halt wortwörtlich.
Ja, weil es so ist.
Und sie steht da mit offenen Kinnlade, wo du dann denkst so, Alter.
Ja, und deswegen sage ich ja, der Film bedient alles Klischees. Das, wo heute eigentlich im Fokus steht.
Aber warum? Solche Filme machen noch einen aus. Sie zeigen die Grenzen auf, wo man nicht hin möchte, aber was es gibt.
Ja,
ganz genau. Und heute ist es einfach so, du darfst das nicht, du darfst das nicht machen.
Ganz genau.
Warum?
Weil das hat Michael Bulli Herbig damals in einem Interview schon zum Kanu des Manitou gesagt, letztes Jahr, als er in einer Talkshow gesessen ist und erwähnt hat, dass Comedy ein sehr, sehr heißes Eisen geworden ist, weil...
Aber das macht doch Spaß.
Genau, Comedy weil aus. Du darfst heutzutage weder den noch ankreiden, was über diese Gruppierung sagen, weil es gibt immer jemanden, den du beleidigst. Und natürlich. Deswegen wird Comedy oder ja in den letzten Jahren so ein heißes Eisen, wo extrem auch gefährlich wird, weil du wirst ja dann, sag ich mal, auch rechtlich angreifbar.
Ich finde es sehr schwach, wenn ich mich da gleich dann so echauffiere.
Mann, Patrick, wir sind doch, oder das wissen auch alle unsere Zuhörer, wir sind groß geworden mit Polenwitzen, Blondinenwitzen, irgendwelchen schwarzen Witzen. Dann die typischen Witze, kommt ein Rabbi, ein Pfarrer und dann, was war es, noch mal einer, sind im Flugzeug.
Ich weiß. Ja.
Wen willst du, ich sage ja, das waren alles gute Witze.
Ich weiß, aber das ist was heute leider die Filme kaputt macht auch.
Ja.
Weil ihr merkt, wir schwärmen von diesem Film, weil er einfach unvergessen ist, Kunstwerk ist.
Ja, ich meine, allein schon, der verdient ja nicht umsonst einen Oscar. Ich meine, er hat ja, glaube ich, bloß einen Oscar bekommen für...
Nein, er hat zwei Oscars bekommen und das für die beiden Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller,
stimmt, ja.
Jack Nicholson und beste Hauptdarstellerin und das war Helen Hunt.
Und er hat aber auch, glaube ich, noch einige Golden Globes abgefahren.
6 Stück insgesamt, ja.
Ja, und deswegen sage ich ja, das kommt ja nicht von ungefähr.
Ja.
Und ich meine,
den hatte damals auch, wie wir gerade vorher gesagt haben, das ist ein Film, den hat kaum einer auf dem Schirm gehabt damals. Ich weiß noch, da waren meine Eltern.
War ein Geheimtipp, ja?
Ja, waren meine Eltern im Kino und ich habe den auch nicht auf dem Schirm gehabt und die waren so begeistert. Die haben da Woche Minimum davon geredet. Meine Eltern sind keine Filmfans. Die schauen, sind gerne mal ins Kino gegangen, aber das war es dann auch schon. Die haben nicht dann wieder, oh, der Film oder sowas. Wir haben für uns Kinder, wir hatten Filme, ja, auf Videokassette damals. Aber so, dass wir gesammelt haben, haben meine Eltern nicht gemacht.
Ja, und das bei meiner Mom genau das Gleiche. Grüße auch an dich hier und auch an die Eltern von Patrick. Aber die hat genauso über diesen Film geschwärmt. Tut sie auch heute noch.
Ja.
Und die sind auch ein ganz altes Eisen. Also böse gesagt jetzt. Also die sind ja noch eine Generation vor uns.
Ja.
Und inzwischen bist du aber schon an einem Punkt, wo sich über jemanden lustig machen schon sofort als Mobbing, politisch unkorrekt oder sonst irgendwas da gedeutet
ja nicht,
wird.
Darum geht es ja nicht in diesem Film. Es geht ja darum, um zu zeigen, wie solche Leute sind und wie man damit umgeht.
Ja, aber ich meine
wie auch solche Leute ein normales Leben führen können oder auch dann eine Beziehung eingehen können.
Ja, beziehungsweise keine Beziehung eingehen können und auch kein normales Leben führen können, weil die Leute ja kein sag ich mal, kein Schild auf der Stirn haben, wo drauf steht Zwangsneurotiker, ja, böse oder sonst irgendwas. Und jeder glaubt halt, okay, du bist halt ein richtiges Schwein, weil du halt alles raushaust, was du denkst.
Ja.
Und deswegen sage ich ja auch, weißt du, wenn du überlegst, es ist immer nur so lange witzig,
bis es
dir halt nicht mehr in den Kram passt.
Ja.
Ne? Ich meine, ganz ehrlich, wo ist denn bitte der Aufschrei bei American History X zum Beispiel, wo Edward Norton Randsteinfressen macht? Oh, das ist Gewalt gegen einen Farbigen. Ja, da ist es plötzlich voll in Ordnung, dass man sowas dann zeigt, wie schlimm das dann auch ist. Ist es, Gottes Willen, möchte ich gar nicht verharmlosen. Aber was ich meine ist, wenn das in den Kram passt, dass man eine gewisse Agenda oder eine politische Richtung oder sonst irgendwas reinschieben möchte, dann ist alles erlaubt zu zeigen. Aber wenn es wirklich darum geht, eine Geschichte zu erzählen, die lustig ist, die vielleicht auch noch ein bisschen Tiefgang hat, dann darf man sich über nichts und niemanden mehr lustig machen, weil es ist ja politisch unkorrekt.
Ja, aber wieder zurück zum Film. Er hat dann den Arzt engagiert, um das Kind umzukremmeln, weil Carol hat schon alles versucht, war oft im Krankenhaus etc., aber nie ist es besser geworden. Es wurde nur für kurze Zeit besser, aber es ist nie besser geworden. Das wird kurz angeschnitten, aber durch dann den engagierten Arzt, der aus der eigenen Tasche von Melvin sogar bezahlt wird,
yep,
wird das ganze Leben von Carol dann auch auf
den Kopf gestellt.
Auf den Kopf gestellt.
Aber auch einfacher, weil der Junge einfach nicht mehr so asthmatisch ist und wegen jeder Kleinigkeit einen Anfall hat.
Ja.
Weil im Film sagt sie ja auch, ja, wir sind locker 6-mal im Monat sind wir in der Notaufnahme, weil er keine Luft mehr bekommt, etc., etc. Und es werden aber auch die damaligen Zustände in den Krankenhäusern sehr, sehr stark angesprochen, weil sie immer sagt, ja, dann treffe ich auf einen 9-Jährigen, der gerade seinen Doktor gemacht hat.
Ja.
Und überhaupt keine Ahnung von dem hat, was er eigentlich tut. Und anders als Harold Ramis zum Beispiel, der weiß natürlich sofort, was zu fragen auch ist. Sind die dementsprechenden Blutwerte gemacht worden? Sind die Allergietests gemacht worden?
Ja.
Und dann sagen die natürlich, nein, ist alles nicht gemacht worden. Und dann sagt er, ja, läuft jetzt alles. Weswegen man ja den Jungen dann dementsprechend auch medikamentös
einstellt.
Die Medikation dementsprechend einstellen kann und damit wird alles besser. Da ist auch so richtig geil auch ihre Verzweiflung. Soll sie jetzt Melvin weiterhin so verachten, wie sie es bisher gemacht hat? Weil er hat sich ja wirklich nicht von seiner besten Seite präsentiert. Oder soll sie ihn, ja, danken, ja, ich will nicht sagen lieben lernen, das ist ja noch viel zu hoch gegriffen, aber soll sie ihm überschwänglich danken, muss sie ja. Und das ist auch so geil, weil sie schreibt ja auch einen seitenlangen Dankesbrief. Und auch da merkst du schon, dass Jack Nicholson sich überhaupt nicht gut ausdrücken kann,
ja,
als er diesen Dankesbrief ablehnt. Er möchte eigentlich sagen, ja, ein Dank ist nicht notwendig, das ist gerne passiert, so würde es wahrscheinlich bei dir passieren, so wird es von meiner Seite wahrscheinlich auch kommen, aber er sagt halt einfach, will ich nicht. Und das ist ja eigentlich schon auch wieder so eine sehr unhöfliche Form zu sagen, nimm deinen Scheiß und zieh Leine. Ja. Aber was wir noch erwähnen müssen ist, dass Melvin, egal was er macht, ob das jetzt aus Nettigkeit ist oder aus Gemeinheit, er macht das alles nur zum Eigennutz.
Ja.
Weil er hat ja diese Kosten für die Behandlung des Jungen nicht übernommen, weil er ein guter Mensch sein möchte, sondern weil er sagt,
ich möchte meine
Kellnerin wieder da haben. Ja. Und das ist nur möglich, wenn der Junge gut versorgt ist und nicht mehr so viele Anfälle hat und dann kann die auch wieder aufkreuzen und mich bedienen.
Ja.
Er übernimmt den Hund. Gut, da hat er keine andere Wahl gehabt.
Ja.
Aber alles, was er in diesem Film macht, und das sind ein paar Sachen, sind alles Eigennützigkeiten.
Definitiv. Melvin natürlich, wie wir gerade erwähnt haben, möchte diesen Danksagungsbrief nicht haben. Darauf bietet Carol ihn nur an, wenn er jemals einen Gefallen braucht, diesen kann er sofort einfordern, egal was es
genau,
ist.
Genau, soll dann äußern.
Äußern. Dies ist aber auch unverzüglich nötig, aufgrund dessen, weil Frank, sein Nachbar, plötzlich, ja, was ist er? Pleite. Weil er
Simon.
Hat. Meine ich ja. Was habe ich gesagt?
Frank.
Frank ist ja sein Freund. Nein, ja, aber Frank trifft sich ja im Restaurant mit ihm. Und bietet Melvin darum, ihn zu fahren, weil Simon pleite ist. Danke, jetzt habe ich es. Und er muss seine Eltern bitten, ihm Geld zu geben, weil er ja logischerweise, aufgrund dessen, er ist gerade aus dem Krankenhaus, hat wochenlang, Monate
nichts verdient ja.
Und steht davor, aus der Wohnung zu fliegen, wenn er kein Geld hat und keine Bilder mehr verkauft. Und daraufhin bietet Melvin Carol, ihn zu begleiten, weil er Angst hat. Naja, er ist schwul und sie soll ja nur das Anstandsmädchen ja dabei spielen.
Deswegen, ja, nehmen sie Simons Wagen,
Und das ist auch eine der... Heute könnte man diese Szene auch so nicht mehr darstellen. Das ist Carol, die Kellnerin. Das ist Frank... Simon die Tunte.
Simon die Tucke. Ja, aber ich meine... Super. Er stellt ja eigentlich die Leute nur so vor, wie er sie sieht. Wie er sie sieht, du sagst es. Ja. Eben, Carol die Kellnerin, Simon die Tucke.
Super.
Das kann einfach kein anderer besser als Jack Nicholson. Ja. Ich habe ihn auch geliebt in die Wutprobe.
Das Lied.
Da könntest du schon fast sagen, das ist eigentlich so ein inoffizieller zweiter Teil zu Besser geht's nicht. Weil er spielt ja auch sagen, so einen Neurotiker.
Es ist es aber auch. Es ist inoffiziell, wird es unter Fans als zweiter Teil gehypt.
Auf jeden Fall macht sich dann dieses Trio auf, um die Eltern von Simon zu besuchen, die ihren Sohn aber schon seit, glaube ich, 20 Jahren nicht mehr gesehen haben.
Weil er abgehauen ist. Weil er ja festgestellt hat, er ist schwul.
Also sein Vater hat ihn ja auch, wie man es dann eben erfährt. Und das
langsam
ist eben
das, immer, wir haben ja Brotkümelchen immer weiter hingeschmissen.
So häppchenweise, ja. Aber genau das war es eben, was ich so geil fand. Damals, da hast du diese ganzen Informationen im Film
herausbekommen.
Bekommen.
Ja.
Und heute, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass sich ja Ben Affleck und Matt Damon auf Netflix so drüber auch öffentlich beschwert haben, dass sie die Story 4 oder 5 Mal erklären mussten, weil Netflix eben sagt, das ist jetzt notwendig, dass die Leute, die mit ihrem Handy zu tun haben, nochmal im Verlauf des Films und nochmal im Verlauf des Films und nochmal im Verlauf des Films erklärt bekommen, worum es geht.
Aber ich schaue doch entweder einen Film oder auch mein Handy. Ich zwischendurch ja auch mal, aber...
Patrick, das ist die Generation.
Ja gut, aber dann tut mir leid, wenn man so doof ist. Muss ich ihn nochmal anschauen.
Ja, aber genau das ist es. Man macht einer Minderheit Luft und vergrault im Endeffekt alle anderen.
Boah, das kann nicht der Sinn der Sache sein. Das ist ja...
Leider ist es so, Patrick. Aber das ist eine ganz andere Thematik, die da können
wir
uns mal...
Steigen wir zu weit in die Materie ein. Auf jeden Fall sind sie dann unterwegs, kommen dann aber auch im Hotel an.
Von wo aus Carol zu Hause anruft, um Bescheid zu sagen, dass eben alles gut ist, dass sie gut angekommen sind. Bei diesem Telefonat erfährt sie, dass ihr Sohn zum allerersten Mal Fußball spielen konnte, ohne einen Anfall zu haben. Und ist natürlich klar, als Elternteil bist du da sowas von happy. Carol genauso. Sie sieht das als Anlass an, zu feiern und möchte mit den beiden männlichen Begleitern essen gehen. Aber Simon sagt, er möchte nicht, er möchte sich eher auf das Gespräch mit seinen Eltern vorbereiten, weswegen nur noch Melvin übrig ist. Und das ist auch schon so cool, weil du siehst im Verlauf des Films eigentlich schon wesentlich früher, dass Melvin Interesse an Carol hat. Er möchte nichts Falsches sagen, trifft aber trotzdem immer den falschen Ton, er möchte sie nicht beleidigen. Schafft er aber trotzdem gefühlt mit jedem Satz. Aber er kann auch nicht aus seiner Haut raus. Und sie gehen in ein Restaurant, wo dann Melvin schon auf seine nächste Herausforderung trifft. Denn er soll ein Leih-Jackett und eine Leih-Krawatte anziehen, weil es eben heißt, ja, wir sind ein Restaurant, wo Jackett und Krawattenpflicht ist. Und er sagt, das ziehe ich nie im Leben an.
Aufgrund dessen, weil es nie gewaschen wird, muss man dazu auch noch sagen.
Ja, das kommt aber in genau diesem Satz, weil er dann Carol meint, sie möchte ihn so ein bisschen beschwichtigen und sagt, ja, das ist doch mit Sicherheit sehr, sehr häufig gereinigt oder wird regelmäßig gewaschen und gereinigt. Woraufhin eben der Kellner bzw. der Portier eben sagt, nein, eben nicht. Dann macht Jack Nicholson einen richtig geilen Move.
Fährt extra in die Stadt, holt sich ein Jackett und eine Krawatte. Super.
Kann aber nicht in den Laden reintreten, weil nämlich der Eingangsbereich auch wieder so ein kantiges oder so ein Mosaik ist.
Ja.
Weswegen er dann direkt am Eingang ordert. Ich nehme dieses Jackett mit dieser Krawatte. Und er sieht schnieke aus.
Perfekt.
Er fährt zurück ins Restaurant und kommt dann da an und du siehst schon, dass er sich an den Tisch setzt. Er brüllt durchs ganze Restaurant, er möchte dieses und jenes bestellen. Hat es halt leider Gottes, wie schon erwähnt, gerade auch wieder geschafft, Carol zu beleidigen, weswegen
sie... Aber auch richtig.
Ja, deswegen sie auch wieder gehen möchte, weil er sagt, ich verstehe nicht, was da die Gleichberechtigung sein soll. Ich komme hier nicht rein ohne Anzug Jackett und Jackett.
Und sie lassen mich
und sie kommen in einem Gartenkleid an. Gut, das sind solche Sachen, es ist schon sehr, sehr fies. Sie ist natürlich gekränkt, wäre ja wahrscheinlich jeder von uns, möchte abtigern und du siehst schon, dass er die richtigen Worte sucht und ihr fällt das aber, glaube ich, auch mit zum ersten Mal auf, dass er gar nicht anders kann.
Ja.
Und da merkt man eben auch, dass von ihrer Seite schon sowas wie Zuneigung da ist, Verständnis und das ist eigentlich eine Szene, die was ganz was Großes sein könnte. Ja gut, können wir ja sagen, sie küssen sich direkt am Tisch. Aber er sagt natürlich auch schon gleich wieder irgendwas, wo sie endgültig dann ihre Sachen nimmt und abhaut.
Ja.
Da ist auch für den Zuschauer komplett klar geworden, dass da von seiner Seite wesentlich mehr Interesse besteht.
Ja.
Aber ich glaube auch von ihrer Seite, weil sonst wird sie es, glaube ich, gar nicht so treffen.
Ja, sehe ich auch so.
Weil wenn dir jemand komplett egal ist, dann kann der dir sagen, was er möchte. Du sagst halt einfach, ja, du interessierst mich ja ohnehin nicht, aber jemand, der dir was bedeutet, wenn der dir was Böses sagt, dann verletzt dich das. Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen du überhaupt verletzt bist. Weil wenn du auf der Straße irgend so einen Lolli triffst, der dich beleidigt, dann denkst du halt, dann gibst du Kontra, dann wenn überhaupt. Aber wenn das, sag ich mal, ein ganz, ganz guter Freund oder eine Freundin macht, das ist es, was dich verletzt.
Ja, definitiv.
Nicht die Worte oder die Taten, sondern wer es macht.
Ja.
Und da spielt dieser Film auch wieder so mit dieser Prämisse.
Thematik, ja.
Diese Thematik. Ob die beiden sich aber letzten Endes finden oder in Eiseskälte verstritten auseinandergehen, das müsst ihr selber rausfinden. Im Film Besser geht's nicht.
Schaut ihn euch unbedingt an. Es ist wirklich ein super Film.
Zumindest die Leute, die ihn nicht kennen. Alle anderen, die werden es schon wissen. Die werden uns
wahrscheinlich... Schaut ihn nochmal an.
Genau, schaut ihn euch nochmal an.
Vielleicht findet ihr noch irgendwas, was wir vergessen haben zu erzählen.
Ich war aber auch gestern sehr, sehr berührt von dem Film, weil wir gehen jetzt zwar nicht...
Film.
Genau, sehr menschlicher Film. Wir gehen auch nicht jetzt weiter drauf ein, aber es passieren nochmal so ein paar Dinge, wo Melvin in einem wesentlich positiveren Licht...
Wäre der glücklichste Mann auf Erden, wenn das nur was bei mir nützen würde.
Er wird plötzlich humorvoll.
Ja.
Er versteht auch...
Damit meine ich das.
Genau, er kann zumindest auch mit ein paar, sag ich mal... homosexuellen Seitenhieben umgehen. Er geht nicht mehr bei jeder kleinen Kritik an ihm selber an die Decke.
Ja.
Ich sage ja, er wird wesentlich menschlicher gezeichnet, als er zu Beginn des Films gestartet hat.
Ja.
Weil am Anfang des Films haben wir bloß so einen verbitterten alten Mann, der einen
selbstsüchtig.
Hund... Selbstsüchtig, egomanisch, egozentrisch, der den Hund im Müllschacht entsorgt. Und das ist er am Schluss gar nicht mehr.
Ja.
Dieser Wandel innerhalb dieser 133 Minuten, die der Film auf DVD geht, ist so bewegend und auch so ergreifend, der konnte nur den Oscar gewinnen.
Gott sei Dank.
Leider nicht als bester Film.
Ja.
Aber ich finde, die Hauptkategorien bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin sind zu Recht vergeben worden damals.
Ja.
Ich weiß jetzt leider auswendig nicht, wer damals noch mit am Start war. Vielleicht weiß das jemand von euch.
Plötzlich nachschauen.
Genau, aber ich finde, der Film ist heute... viel wichtiger denn je.
Ja, Kulturgut würde ich, das Wort Kulturgut würde ich sogar mit damit aufgreifen.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, denn wenn sich so ein egoistischer, rassistischer Zwangsneurotiker grundlegend ändern kann, dann können wir uns alle ändern.
Definitiv.
Jetzt nicht, um anderen Leuten zu gefallen oder sich zu verbiegen oder jemand zu sein, der wir überhaupt nicht sind, sondern um eine Welt zu schaffen, in der wir wieder aufeinander zugehen, anstatt voneinander weg. Um die Widrigkeiten und Wege gemeinsam zu beschreiten und zu bestreiten, als uns gegenseitig das Leben schwer zu machen. Ne? Und leicht war das Leben vor langer, langer Zeit mal. Und ich meine, wir haben es vorhin schon angesprochen, momentan sind wir wieder an so einem Punkt, wo wir wirklich alle wieder ein bisschen mehr aufeinander zugehen müssen. Nicht nur sollten, sondern wirklich wieder müssen. Weil uns trennen und spalten im Moment... so viele Dinge. Und das finde ich persönlich ist sehr, 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 sehr schade. Deswegen war der Film gestern auch so eine, finde ich nochmal für mich, so eine kleine Offenbarung, weil der hat wirklich, war lebensbejahend. Er hat weder,
definitiv, ja.
Genau, weil er hat weder eine gesellschaftliche, politische oder sonst irgendeine Position eingenommen, sondern er hat nur eine Geschichte erzählt von Menschen, die sich begegnen und alle ein großes Ganzes ergeben.
Ja.
Es sind unterschiedlichste Menschen, wie sie, ja wirklich, unterschiedlicher nicht sein können. Der eine mit seinen Zwangsneurosen, aus denen er überhaupt nicht rauskommt. Die andere, die eine alleinerziehende Mutter ist, mit einem kranken Jungen zu Hause und auch aus dieser Situation nicht raus kann. Der Homosexuelle, der auch überhaupt nicht aus seiner Haut raus kann. Aber zusammen bilden die eine Einheit, die sich perfekt ergänzen. Auch gerade zum Schluss hin merkt man das dann sehr, sehr stark, wenn der schwule Simon diesem homophoben Melvin, sag ich mal, Beziehungstipps gibt. Und der aber auch noch drauf hört. Und genau das meine ich eben, dass sich die unterschiedlichsten Menschen zusammenraufen, um eine positive Welt zu gestalten.
So muss es sein.
Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als alle Überzeugungen, die wir da draußen haben.
Ja.
Sicherlich habe ich meine Überzeugungen, du hast deine Ansichten, ich habe meine Ansichten. Aber dass wir zusammensitzen und diese in Ruhe und Frieden miteinander diskutieren können und auch voneinander lernen können, das ist doch, glaube ich, das Einzige, worauf es ankommt. Und da war der Film gestern, finde ich, die absolute Paradebeispielsituation.
Stimme ich dir vollkommen zu, ja.
Aber so weit zu unserem Podcast, besser geht's nicht.
Ich hoffe, er hat euch gefallen.
Das finde ich nämlich auch. Besser geht's nicht als unser Podcast jetzt gerade.
Good as is good.
Und wir warten einfach mal drauf, was nächste Woche wieder kommt.
Seid gespannt.
Denk mal, wir werden vielleicht einfach nächste Woche mal wieder eine Rubrik öffnen. Keine Ahnung, unser Handy nochmal entscheiden lassen. Vielleicht auch einfach nochmal eine Rubrik aufmachen, damals wie heute. Oder Original und Remake, Fortsetzungen. Einfach mal gucken. Einfach, dass wir mal wieder was bieten können.
Seid gespannt.
Bis dahin.
Bleibt gesund. Servus.
Ciao.